Erstmal herzlich willkommen zu mir selbst und zu Ihnen auch als Zuhörende und mein Dank natürlich an Dr. Hamdan, dass er die Moderation übernehmen wird, an Frau Dr. Steinmanns-Kurz und Frau Thelen für die Einladung hier nach Stuttgart. Das Thema ist der Nahostkonflikt, eine historische Einführung, und ich möchte beginnen mit einer kurzen Definition, historische Definition, damit meine ich, also aus der Sicht eines Historikers, aber eben auch eher eine Definition, die vielleicht unsere Wahrnehmung des Nahostkonfliktes in den 1970er, 1980er und 1990er Jahren geprägt hat. Und ich lese das jetzt hier auch kurz vor. Der Nahostkonflikt ist eine Chiffre für die Zentralität des israelisch-palästinensischen Konflikts inmitten einer ohnehin konfliktbeladenen Region und steht zudem für die grundsätzliche Frage nach der Legitimität des nach dem Ersten Weltkrieg geschaffenen Staatensystems des Nahen Ostens. Hier fällt das Stichwort nicht nur Nahe Osten, sondern eben auch Erster Weltkrieg. Und ich möchte sogar einen ganz kurzen Blick noch weiter nach vorne werfen. Denn über die Region, die wir hier reden, wenn wir über den Nahen Osten reden, das ist eigentlich im Großen und Ganzen die östliche arabische Welt, also ohne den Maghreb, also ohne die nordafrikanischen Anrainerstaaten am Mittelmeer, dann sind das alles ehemalige osmanische Herrschaftsgebiete, und zwar seit dem 16. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert hinein. Also es gibt eine verblüffende territoriale Kontinuität zwischen Byzanz in der Zeit seiner maximalen Ausdehnung und dem Osmanischen Reich. Und eben eine der wichtigen Tatsachen ist, dass das Osmanische Reich, als es gegenüber den europäischen Mächten etwa ungefähr ab dem 18. Jahrhundert zurückfällt in seiner technologischen Zivilisation, in seiner militärischen Leistungsfähigkeit etc., dass es dann vor allem südosteuropäische Gebiete verliert, also an die neu entstehenden südosteuropäischen Nationalstaaten, Griechenland, Bulgarien, Serbien, Montenegro, Rumänien und so weiter. Also die Karte zeigt hier eben recht deutlich, ich weiß nicht, ob der Pointer funktioniert, Verluste während des nach dem Berliner Kongress von 1878 und dann noch einmal massive Verluste im Ersten Balkankrieg, kurz vor dem Ersten Weltkrieg 1912, 1913. Das Osmanische Reich geht also sehr geschwächt in den Ersten Weltkrieg. Es ist ja der kranke Mann am Bosporus. Es hat ein Problem, dass es eigentlich keinen stabilen Verbündeten hat im europäischen Mächtesystem. Und entschließt sich dann relativ kurzfristig auf der Seite der Mittelmächte in den Ersten Weltkrieg hineinzugehen. An sich wäre der damaligen osmanischen Elite andere Verbündete lieber gewesen. Man hatte vorher Großbritannien angesprochen, Frankreich und sogar Österreich-Ungarn. Und ist man eigentlich ein bisschen auf eine Wand gerannt, und am Ende konnte man sich eigentlich mit Deutschland einigen und tritt dann an Seite eben dieser sogenannten Mittelmächte, die andere Gegenpartei sind ja die Entente-Mächte, in den Ersten Weltkrieg ein, mit der Idee oder mit der grundlegenden Überzeugung, dass man so eine Chance hat, vielleicht auf der Seite der Sieger zu stehen. Wenn man neutral geblieben wäre im Ersten Weltkrieg, wäre man auf jeden Fall ein Objekt der zukünftigen Teilung gewesen. Also insofern war das durchaus eine rationale Entscheidung, eine Entscheidung, die natürlich nicht gut ausgegangen ist. Die Mittelmächte verlieren den Ersten Weltkrieg. Es kommt zu einer Neuordnung nach dem Ersten Weltkrieg, sowohl in Europa selbst als auch im Nahen Osten. Die Entente-Mächte schließen die sogenannten Pariser Vorortverträge. Also der berühmteste von ihnen natürlich, vor allem in Deutschland, ist der Vertrag von Versailles. Er ist auch der erste und es wird gefolgt von einer ganzen Reihe. Es heißt Pariser Vorortverträge, weil eben diese Verträge alle im westlichen Vororten von Paris geschlossen wurden. Und wenn wir vorher vier Verbündete gesehen haben, das Deutsche Reich, Österreich, Ungarn, Bulgarien und das Osmanische Reich, so sehen wir jetzt fünf Verträge. Das liegt natürlich daran, dass Österreich, Ungarn schon in zwei Staaten gespalten worden ist von den Entente-Mächten und es eben zu getrennten Verträgen kam. Also Saint-Germain-en-Laye mit Österreich und dann später Trianon mit Ungarn. Man könnte sagen, gut, das ist alles europäische Geschichte, das hat mit dem Nahen Osten nichts zu tun. Es gibt aber dennoch ein Bindeglied zwischen der Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg und der Neuordnung des Nahen Ostens. Und der besteht eigentlich in dem Vertrag von Sèvres von 1920, der letzte der sogenannten Pariser Vorortverträge, der mit dem damals noch formell bestehenden Osmanischen Reich geschlossen wurde. Und dieser Vertrag von Sèvres ist der einzige der Pariser Vorortverträge, der nicht umgesetzt werden konnte. Es kommt zum sogenannten türkischen Unabhängigkeitskrieg von 1919 bis 1922 unter der Führung des Ihnen bekannten Mustafa Kemal, des späteren Atatürks. Und dieser Vertrag von Sèvres wird ersetzt durch den Vertrag von Lausanne 1923, der bis heute eigentlich die völkerrechtliche sozusagen Existenz der Türkei begründet. Wir werden einige Punkte hier nochmal ausgreifen auf dieser Karte. Beachten Sie hier die französische Einflusszone, beachten Sie hier die Schaffung eines armenischen Staates, die Schaffung oder die Option auf die Schaffung eines kurdischen Staates. Von all diesen Dingen ist im Vertrag von Lausanne nicht mehr die Rede. Das war im Vertrag von Sèvres so vorgesehen. Der Vertrag von Lausanne gründet eine völkerrechtlich vollkommen souveräne Türkei. Die maßgebenden Entente-Mächte waren natürlich Großbritannien und Frankreich. Russland war ja wegen der Revolution 1917 aus dem Ersten Weltkrieg ausgeschieden, hatte sich sogar gegen dieses Bündnissystems der ehemaligen Entente-Mächte gewandt, sodass Großbritannien und Frankreich scheinbar freie Hand hatten, oder sie hatten freie Hand, über die Neuordnung nicht nur der Gebiete der heutigen Türkei zu entscheiden, sondern auch über die Neuordnung der östlichen arabischen Welt. Und sie taten dies in der Form von sogenannten Mandaten. Die Mandate sind eine bisschen komplizierte Konstruktion, weil sie zum einen basieren auf neuen reformatorischen Ideen, dass man verhindern will, dass die Welt wieder erneut in einen Krieg abgleitet. Dazu gehört die Gründung natürlich des Völkerbundes in Genf und dazu gehören auf eine gewisse Weise auch die Mandate, denn offen kolonialistische Ansprüche wagten Frankreich und Großbritannien nicht mehr zu stellen. Sie fanden dafür die Form der Mandate, also im Grunde sozusagen Schutzverhältnisse, Patronageverhältnisse. Hochentwickelte europäische Staaten bekommen ein Mandat, um weniger entwickelte Zivilisationen zum Licht zu führen. Also das sage ich jetzt natürlich ein bisschen ironisch, aber es war klar, dass sozusagen diese Mandate eine Befristung hatten. Es gab A, B, C-Mandate für besser entwickelte Zivilisationen, für weniger entwickelte Zivilisationen nur den C-Status. Hier sprechen wir immer von A-Mandaten. Und wir sehen ja auch, dass diese Neuaufteilung des Nahen Ostens nach dem Ersten Weltkrieg, was die staatlichen Grenzen anbelangt, bis heute Bestand hat. Die Dominanz aber Großbritanniens und Frankreichs zerbricht, relativ früh schon. Ab den 1930er Jahren sind beide Staaten gezwungen, viele dieser unter Mandat stehenden Länder oder Staaten dann auch in die Unabhängigkeit zu entlassen. Und dieser Prozess ist direkt nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschlossen. Wir sehen hier das französische Mandat, das umfasst natürlich das heutige Libanon und Syrien. Dass es hier Le Grand Liban heißt, also der Groß-Libanon, ist nicht rein zufällig. Uns kommt da der Libanon heute als ein kleiner Staat vor, ist der realistischerweise. Aber der Groß-Libanon, wie er damals hieß, wurde geschaffen, um der damals noch sehr starken maronitischen Bevölkerung, die wahrscheinlich damals ungefähr ein Drittel der Bevölkerung stellte, eine mit Rom unierte christliche Gruppe, eine Konfessionsgruppe, die bestimmte Rolle im Staat zu geben. Und dazu brauchte man ein größeres Gebiet, hinausgehend über das, sagen wir mal, exklusive Siedlungsgebiet der Maroniten, das sich im Libanongebirge nördlich von Beirut parallel zur Mittelmeerküste erstreckt. Sie sehen auch schon hier die Gründung eines Sanjaks von Alexandrette. Das wird von den Franzosen abgetrennt. In den späten 1930er Jahren wird das der Türkei überlassen als ein Faustpfand, um die Türkei sich gewogen zu machen im sich abzeichnenden Zweiten Weltkrieg und natürlich eine gewisse Tendenz der Franzosen der territorialen Aufspaltung dieser Region. Und damit kommen wir natürlich eher zum Pudelskern, nämlich natürlich dem britischen Mandat über Palästina. Palästina umfasst anfangs nicht nur das Gebiet des heutigen Palästinas und Israels, sondern auch das Gebiet des heutigen Jordaniens. Und wenn Sie sich mal gefragt haben, warum Jordanien diese merkwürdigen sozusagen Ausbuchtung Richtung Osten hat, das liegt natürlich daran, dass Großbritannien ein durchgehendes Gebiet schaffen wollte, das sein britisches Mandatsgebiet über den Irak und das britische Mandatsgebiet über Palästina räumlich aneinanderstoßen lässt, dass es eben nicht zwei geteilte Entitäten gewesen wären. Sehr früh trennen die Briten das sogenannte, damals genannte Transjordanien ab, also das, was jenseits des Jordans liegt, schon in den frühen 1920er Jahren. Und es bleibt das Gebiet Palästina, das bis heute natürlich der Kern und der Zankapfel ist zwischen einem jüdischen und einem palästinensischen Volk. Im Ersten Weltkrieg gibt es aber eine, könnte man sagen, fast chaotische Situation der Versprechungen, der Planungen, der Abmachungen, der Geheimprotokolle. Das zieht sich durch den Ersten Weltkrieg hindurch und auch noch in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Erst 1922 stabilisiert sich die Situation und dann ist auch klar, wie diese Mandate zugeschnitten sein werden. Und ich möchte nur einige Beispiele geben aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, in der die Entente-Mächte, vor allem Großbritannien, die ja die bestimmende Macht war und auch militärisch präsent war, sehr stark in der Region, in der Großbritannien verschiedene Versprechungen machte. Eher ein historisches Detail ist die Korrespondenz zwischen McMahon, dem damaligen britischen Hochkommissar in Ägypten. 1882 war ja Ägypten unter britische Kontrolle geraten, und dem Scharifen von Mekka, Hussein. In dieser Korrespondenz, die sehr vage ist, vor allem von britischer Seite, wird dem damaligen Scharifen von Mekka eine Art von Königtum in der östlichen arabischen Welt zugesagt. Das ist ja die Grundlage dann für den Beginn der arabischen Wolte unter Leitung dieser Scharifenfamilie. Sie kennen natürlich vielleicht die Sieben Säulen der Weisheit und T.E. Lawrence, das alles hier hängt mit diesen Personen zusammen. Dieses Königreich lässt sich niemals realisieren. Man könnte sagen, als eine Entschädigung geben dann die Briten Transjordanien an einen der Söhne des Scharifen von Mekkas und das Königtum in Irak, das ja bis 1958 existiert, an einen anderen Sohn, an Faisal. Viel bedeutender und sehr viel prominenter ist das sogenannte Sykes-Picot-Abkommen, geschlossen zwischen zwei Diplomaten, einem französischen Diplomaten François-Georges Picot und auf der anderen Seite Mark Sykes. Und wenn Sie das dieses Sykes-Picot-Abkommen anschauen, dann sehen Sie natürlich gewisse Ähnlichkeiten zu der Mandatsverteilung. Und Sie sehen auch gewisse Parallelen oder Anklänge an den Vertrag von Sèvres. Sie sehen eben hier, sehr prominent, ein französisches Herrschaftsgebiet in Südostanatolien, Südanatolien, das in dem Vertrag von Sèvres als Einflussgebiet auftaucht. Sie sehen hier die Trennung zwischen eben einem französischen Teil und einem britischen Teil B, allerdings mit deutlichen Unterschieden. Zum Beispiel im Mandat fällt ja das Gebiet des heutigen Iraks, einschließlich des Nordiraks mit Mosul, an die Briten. Hier ist das noch für die Franzosen vorgesehen. Palästina sollte eine internationale Zone werden, hier gelb markiert. Später ist es eben ein Teil des britischen Mandates. Das Sykes-Picot-Abkommen ist deswegen so wichtig, weil es ein geheimes Abkommen war. Es wurde von den Bolschewisten nach dem Ersten Weltkrieg, als sie in den Geheimarchiven des zaristischen Russlands auf dieses Abkommen stießen, veröffentlicht, um gewissermaßen die Entente-Mächte bloßzustellen in ihrem imperialistischen Bestreben. Und auf der anderen Seite ist es eben so wichtig, weil es sehr oft als eine Chiffre gehandhabt wird. Also wenn man über die Neuordnung des Nahen Ostens nach dem Ersten Weltkrieg spricht, so sagen viele Leute, ja, das Sykes-Picot-Abkommen oder die Sykes-Picot-Ordnung. Historisch gesehen ist das nicht korrekt. Es ist nur eine Etappe unter vielen, die vieles von dem vorwegnimmt, was wir später in der Mandatsordnung sehen. Aber es ist eigentlich nur, wie gesagt, eine Etappe. Aber es ist eben in der allgemeinen Diktion zu einer Art Gesamtexplikator, Gesamtname geworden für diese von den Entente-Mächten unternommene Neuordnung des Nahen Ostens. Ein drittes sehr wichtiges Versprechen ist natürlich die sogenannte Balfour-Deklaration vom November 1917, in der der damalige britische Außenminister, ich glaube an Weizmann ist der Brief, nein, nicht an Weizmann, eine bedeutende Persönlichkeit des britischen Judentums gerichteter Brief, in dem es, der sehr kurz ist und dem die entscheidende Passage folgendermaßen lautet, das muss man auch langsam lesen, die Regierung seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern. mit der Maßgabe, dass nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen könnte. Nun, die Geschichte hat uns gezeigt, dass manches eben eingetreten ist. Es gab eine Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina, aber natürlich viele andere der Zusicherungen wurden sicherlich nicht eingehalten. Das britische Mandat über Palästina wird sehr schnell problematisch. Man gewährte ja gewissermaßen dieses Versprechen in den Bedrängnissen des Krieges. Es gibt natürlich viele Spekulationen über die Balfour-Deklaration. Eine der Begründungen ist, dass man eben übermäßig sozusagen Verschwörungstheorien aufsaß, dass also eben die Bolschewisten in Russland oder auch die Jungtürken im Osmanischen Reich, die damalige jungtürkische Führung von Juden unterwandert seien und dass man deswegen eben diese Zugeständnisse machen müsste, um sozusagen die Ereignisse oder die Geschicke des Krieges in eine andere Richtung zu lenken. Sicherlich waren den damaligen Initiatoren nicht klar, was sie damit an Ballast für die britische Politik in Palästina mit sich auf sich gehäuft haben oder auf sozusagen die spätere britische Mandatsverwaltung. Es kommt relativ rasch zu Formen des Widerstandes, zu gewaltsamen Widerstand. Bedeutend ist etwa der palästinensische Aufstand von 1936 bis 1939. Und wie ich ja vorher schon gesagt hatte, sowohl Franzosen als auch Briten können sich in der Region auf dieser Mandatsordnung basierend nicht lange halten, auch etwa nicht in Ägypten, das ja niemals unter den Mandatsverwaltung fiel. Und sie geben eher freiwillig, auch aus Gründen der imperialen Überanstrengung, ausgeblutet aus den enormen Anstrengungen des Zweiten Weltkrieges, sozusagen die Kontrolle über diese Gebiete spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Und das ist ja auch der Fall für Palästina. Großbritannien gibt das Mandat über Palästina 1948 zurück, nun an die Nachfolgeorganisation des Völkerbundes, an die Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen beschließen einen Teilungsplan von November 1947, den Sie hier links sehen. Es kommt zu einem Krieg nach der Gründung Israels, auch eigentlich schon vorher, auch dann gegen die arabischen Staaten, der für Israel eher erfolgreich ist. Wenn Sie die beiden Karten vergleichen, so sehen Sie ja, dass eigentlich diese sehr schmalen Korridore, die die südlichen Landesteile Israels abgetrennt hätten von den mittleren und dann wiederum den nördlichen, in diesem Unabhängigkeitskrieg, wie er in israelischer Diktion heißt, verbreitert wurden. Es gelang auch der israelischen Armee, einen Korridor bis nach West-Jerusalem vorzustoßen oder einen zu bilden. Und das ist die sogenannte Green Line, also die sozusagen niemals quasi völkerrechtlich in einem Vertrag endgültig festgelegt wurde, sondern sie ist eigentlich eine Waffenstillstandslinie, aber sie dient bis heute gewissermaßen als Linie der Diskussion. Und hier auf dieser rechten Karte sehen Sie eben dann Gaza und die Westbank, die eben dann 1967 von Israel erobert werden und natürlich dadurch die besetzten Gebiete entstehen, die ja bis heute die Hauptproblematik, kann man sagen, des Israel-Palästina-Konfliktes sind. Nun, das hatte ich schon mehrmals gesagt, die alten Mächte Großbritannien und Frankreich danken ab. Ein entscheidendes Moment, in das Israel auch indirekt mitverwickelt ist, also Israel kämpft ja auf Seiten der Briten und der Franzosen, geht es um die Kontrolle des Suezkanals, der im 19. Jahrhundert eröffnet wird, immer unter europäischer internationaler Kontrolle steht, also eines internationalen Konsortiums, dominiert vor allem von Großbritannien. Und mit dem Putsch der sogenannten Freien Offiziere und dem Aufstieg von Gamal Abdel Nasser, dem Helden des arabischen Nationalismus in den 1950er und 1960er Jahren, kommt es eben zu recht einschneidenden Maßnahmen, die Nasser verkündigt, unter anderem die Nationalisierung des Suezkanals. Der Suezkanal ist auf ägyptischem Gebiet, er gehört uns, wir verstaatlichen ihn. Und das wollen England und Frankreich nicht akzeptieren. Sie unternehmen einen Krieg, greifen Ägypten an und nun zwingen die wirklichen Großmächte, die seit dem Zweiten Weltkrieg existieren, die USA und die Sowjetunion, England und Frankreich abzuziehen. Und das ist natürlich ein Fanal. Das bedeutet, diese beiden ehemaligen bestimmenden Mächte haben in der Region kaum mehr etwas zu sagen. Die USA treiben also eine andere Politik. Sie sind niemals an einer direkten territorialen Kontrolle interessiert, wie es eben die klassischen imperialistischen Mächte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts noch waren. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die USA keine imperialistische Politik im Nahen Osten betrieben hätten. Ein berühmtes Beispiel ist etwa die Operation Ajax von 1953, in der in einer koordinierten Aktion der damalige iranische Ministerpräsident Mohammed Mossadegh entmachtet wird. Und man kann natürlich auch eine lange Linie ziehen von dieser Entmachtung hin zur iranischen Revolution von 1978-79. Nun, der Krieg von 1948, ich hatte ihn schon kurz angesprochen, auch den Krieg von 1967, der Krieg von 1948 sichert die Existenz Israels, die prekäre Existenz Israels. Der Krieg von 1967 ist ein Triumph für Israel. Man kann eben die Westbank besetzen, Gaza, die Golanhöhen. Man bekommt die Kontrolle über ganz Jerusalem. Es entsteht gewissermaßen ein Staatsgebiet, das aus strategischer, militärischer Sicht weitaus einfacher zu verteidigen ist. Und es ist natürlich ein Triumph für die israelische Seite, ein Desaster für die arabische Seite. Die arabische Seite hatte eine Terminologie, also der Krieg von 1948, die Vertreibung der rund 700.000 Palästinenser aus dem israelischen Staatsgebiet, heißt Nakba. Der verlorene Krieg von 1967 ist die Naxa. Nun, auch als Antwort natürlich darauf, dass man den Krieg gegen Israel nicht direkt gewinnen kann, aber bestehen natürlich auch aus einer nun sehr massiven palästinensischen Diaspora, vor allem in Jordanien, aber auch in Syrien und Libanon, kommt es zu einer Internationalisierung des Palästina-Konfliktes. Zuerst ist ja die PLO vor allem in Jordanien lokalisiert. Dort wird sie Anfang der 1970er Jahre von der jordanischen Armee vertrieben und sie siedelt sich dann im Libanon an. Der Libanon gleitet 1975 einen langen Bürgerkrieg ab, der bis 1990 dauert, in der die Palästinenser eine Kriegspartei sind, also sich gewissermaßen aktiv an diesem internen Krieg beteiligen. Und wenn wir hier Kämpfer der Fatah sind, also einer militärischen Flügels der PLO, Yasser Arafat war ja der Führer der Fatah, dann sehen wir natürlich auch einen Duktus sozusagen noch der, könnte sagen, des Revolutionismus der dritten Welt, der hier ganz deutlich zum Vorschein kommt, also Frauen und Männer kämpfen zusammen. Es ist noch eine sehr stark säkular geprägte Bewegung. Das ändert sich ab den 1970er Jahren. 1967, also dieser verlorene Krieg, gilt auch als Scheidepunkt oder Scheitelpunkt. Das Charisma des arabischen Nationalismus, das vor allem von Nasser vorangetrieben wurde, erlischt. Und es beginnt der Aufstieg der verschiedensten, könnte man sagen, islamistischen Strömungen oder Paradigmen, die ja bis heute eine bestimmte Rolle eingegangen sind. Die Hisbollah ist natürlich eine schiitische Organisation, wir kennen sie zur Genüge. Sie entsteht, und das ist eben interessant zu sehen, in einer Kriegssituation. Die Schia war eigentlich eine politisch, wirtschaftlich und sozial marginalisierte Bevölkerungsgruppe bis 1975. Unter den Bedingungen des Krieges und unter den Bedingungen des Widerstandes gegen Israel, dass er 1982 massiv in Libanon Krieg interveniert und große Teile des Südlibanons besetzt, entsteht die Hisbollah als eine Organisation, die sowohl eine militärische Organisation ist, als auch eine politische, als auch eine soziale. Also sie hat sozusagen mehrere Flügel und sie hat heute, man kann sagen, eigentlich eine bestimmende Position im Libanon inne. Sie ist militärisch vielleicht stärker als die libanesische Nationalarmee und es gibt keine andere Miliz im Libanon, die ihr in irgendeiner Weise das Wasser reichen könnte. In einem ähnlichen Zeitraum, etwas später, entsteht dann die Hamas in Palästina. Hamas ist ein Akronym, das ist Fatah war ein Akronym. Hamas ist ein Akronym, steht eigentlich für Harakat al-Muqawama al-Islamiya, also die Bewegung, das ist eine islamische Widerstandsbewegung. Und man muss aber sehen, dass eben dieser Trend, dieser Wende hin zu einer religiös begründeten Widerstand, zu einem religiös begründeten Kampf, auch auf israelischer Seite auf eine gewisse Weise auch stattfindet. 1977 kommt es zu Wahlen in Israel, in denen der damalige Ministerpräsident Rabin abgewählt wird. Wir wissen natürlich, Rabin in den 1990er Jahren erlebt er nochmal einen Aufstieg. Er ist die große Hoffnung eines endgültigen Friedens in den 1990er Jahren bis zur Ermordung von Rabin, Yitzhak Rabin in Tel Aviv 1995. Und Menachem Begin, der selber eigentlich eine lange Karriere hat in einem sozusagen rechtslastigen, religiös orientierten Flügel, der sozusagen der jüdischen Widerstandsarmeen vor 1948 wird Ministerpräsident. Und auch in diesem Zeitraum entsteht eben eine national-religiöse Siedlerbewegung. Also ein großer Teil natürlich der Siedlungsbewegung in der Westbank und auch in Gaza bis zur Räumung Gazas in den 2000er Jahren basiert auf diesem national-religiösen Flügel, der eigene ideologiegeschichtliche Wurzeln im Zionismus hat, die also weit über die 1970er Jahre hinausreichen. Nun, man kann über den Nahen Osten sprechen und eigentlich sich weitgehend auf diese Geschichte des Nahostkonfliktes konzentrieren. Hier ein schönes Zitat von Osama Magdisi, einem, könnte man sagen, der Public Intellectuals in den USA, der für die palästinensische Sache eintritt. Und er hat ein Buch geschrieben über diese enttäuschten Hoffnungen, die die arabische Welt in den USA hatten. Die USA als ein neuer Akteur, der eben nicht mehr die klassische imperialistische Politik der alten europäischen Großmächte vollzieht, sondern eben eine andere Agenda hat. Denken wir etwa an die 14 Punkte von Woodrow Wilson im Januar 1918. Dann war das natürlich ein Riesenunterschied zu den sehr kleinteiligen und egoistischen Zielen, die etwa Frankreich und Großbritannien vertraten. Nun, hier sagt eben Magdisi, egal wie man eben dieses Kaleidoskop dreht, man kommt immer wieder zur israelisch-palästinensischen oder zur Frage von Palästina zurück. Ich möchte Magdisi hier nicht widersprechen, aber jetzt einen kleinen Bogen oder einen Blick ein bisschen hinausweiten über Israel-Palästina selbst, um dann wieder zu dem Thema zurückzukommen. Andernfalls lässt sich eigentlich der heutige Konflikt nicht gut verstehen. Ich hatte ja schon mehrmals erwähnt, dass man eine lange Linie ziehen könnte von der Entmachtung Mossadeghs 1953 zur Revolution in Iran 1978. Iran war ja ein entscheidender Verbündeter der USA bis 1978. Die Revolution beginnt als eine breite Revolution, getragen von unterschiedlichsten Fraktionen der Bevölkerung, von Kommunisten bis zu Bazarbesitzern oder Bazarleuten, also großen Kaufleuten. Und in einer zweiten Phase, erst im Frühjahr 1979, wird dann diese Revolution, man kann sagen, von Khomeini und den anderen religiösen Rechtsgelehrten gekapert und dann in eine islamische Revolution überführt. Und wir wissen ja, wie stark natürlich die Rolle Irans bis heute oder vor allem in den letzten Jahrzehnten im Nahen Osten geworden ist, auf der Basis immer noch dieser Identität als einer islamischen Republik Iran. Islamische Republik Iran bedeutet eben nicht nur, dass die Mehrheit der Menschen Muslime sind, deswegen nennt man sich Islamische Republik Iran, sondern islamisch hat natürlich hier eine Agenda, ja, die Erstellung oder die Herbeiführung eines idealen islamischen Gemeinwesens, am besten erst einmal in dem Land selber und dann natürlich in der gesamten islamischen Welt. Es kommt zu der Idee, dass eben in dieser sozusagen Auseinandersetzung mit dem Westen, die ja, kann man sagen, ab dem späten 18. Jahrhundert beginnt, in der Konfrontation eines schwächer werdenden Osmanischen Reiches mit Europa, dass diese Konfrontation weitet sich im 20. Jahrhundert hin zu einer Konfrontation, sagen wir, des Nahen Ostens insgesamt, zum Teil auch der islamischen Welt, mit dem Westen, natürlich vor allem vertreten durch die USA. Und ab den 1970er Jahren erfährt, das hatte ich auch schon einmal ausgeführt, eben diese Konfrontation ganz stark eine ideologisch-religiöse Unterfütterung. Sie wird in religiösen Begrifflichkeiten geführt. Hier diese berühmte Erklärung von Osama bin Laden, des Dschihads, also des religiös begründeten Kriegs gegen die USA und Israel. Und ich lese das auch hier kurz vor. Also ich sage zu unseren muslimischen Brüdern, Schwestern ist jetzt hier nicht unbedingt mitgedacht, überall in der Welt, eure Brüder in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, weil damals eben US-amerikanische Truppen stationiert waren nach dem Kuwait-Krieg, erinnern Sie sich, von 1991. Ich sage zu euren Brüdern in Saudi-Arabien und Palästina, sie rufen für Hilfe. Und sie fordern und sie bitten darum, dass ihr mit ihnen in den Dschihad eintritt. Dschihad ist ein sehr umstrittener Begriff. Musliminnen würden sagen, der Dschihad ist eigentlich die Bemühung einer jeden Person um eine eigene moralische Besserung. Das ist der große Dschihad. Der kleine Dschihad ist eigentlich der Kampf gegen fremde Eindringlinge in das eigene Land. Also eigentlich nur ein Mittel der Selbstverteidigung. In der europäischen Öffentlichkeit oder in der westlichen Öffentlichkeit wird der Dschihad eben eigentlich eher als eine aggressive Ideologie, eine expansive Ideologie gedeutet. In der Selbstsicht ist das nicht so. In der Selbstsicht ist es eigentlich eine Verteidigungssituation, eine Notsituation, in der man zum äußersten Mittel greifen darf und muss. Also wir rufen auf zum Dschihad gegen die Feinde Gottes, eure Feinde, die Israelis und die Amerikaner. Sie bitten euch, sie fordern euch auf, ihnen zu widerstehen, den Israelis und den Amerikanern, in jeder möglichen Weise, sodass wir sie vertreiben können aus diesen beiden Staaten, aber eigentlich aus der gesamten islamischen Welt, indem wir ihnen eine Niederlage und eine Demütigung zufügen. Also und natürlich auch sie von den heiligen Plätzen des Islams vertreiben, das heißt Mekka, Medina und dann natürlich auch Jerusalem als drittheiligster Ort. Und es folgt noch ein Zitat aus dem Koran. Nun, der 11. September ist ein Schlüsselmoment, natürlich auch in diesen Zuspitzungen eines extremen, extrem gewaltbereiten Islamismus oder Dschihadismus. Welche Bedeutung er auf die Weltgeschichte hat, ist bis heute noch umstritten. Hier zwei Bücher, eines sagt, ein Tag, der die Welt veränderte, und ein Buch von Amerikanistinnen und Amerikanisten, die sagen, kein Tag, der die Welt veränderte. Ich denke, es ist doch eher ein Tag, der die Welt veränderte. Unter anderem führte er zum Verhängnis der US-amerikanischen Besatzung des Iraks 2003, der ohne diesen Legitimitätsgewinn für die US-amerikanische Regierung kaum denkbar gewesen wäre. Also ohne sozusagen das Trauma von 9/11, ohne sozusagen dieser Blankoscheck, den die damalige Bush-Regierung erhielt von ihrer eigenen Bevölkerung, von ihrer eigenen politischen Elite, wäre die Besatzung des Iraks nicht vorstellbar gewesen und natürlich auch nicht das Verhängnis, das daraus folgte. Wenige Wochen nach dem Kriegsbeginn, also ungefähr 6 Wochen danach, hielt Bush eine Rede am 1. Mai 2003 vor der kalifornischen Küste und sprach von Mission accomplished. Also die Mission ist erfüllt. Einer natürlich der größten Fehler, die die Kommunikationspolitik des Präsidenten unternehmen konnte, denn natürlich war die Mission überhaupt nicht erfüllt. Ja, es gab einen jahrelangen Krieg im Irak, es gab den Aufstieg des Islamischen Staates. Hier ein Video, das natürlich schon längst nicht mehr auf YouTube zu sehen ist, des Islamischen Staates, eben hier sichtbar mit der Flagge. Und hier eben nochmal dieser Begriff, das Ende von Sykes-Picot. Das Ende von Sykes-Picot bedeutet in dieser Meinung eben, oder in dieser, wenn es so verwendet wird, nicht nur das Ende sozusagen dieser territorialen Absprachen, sondern es bedeutet eben das, was ich ganz anfangs in der Diskussion genannt hatte, das Ende sozusagen der von damaligen westlichen, führenden westlichen Mächten unternommenen Neuordnung des Nahen Ostens nach dem Ersten Weltkrieg. Also im Grunde eigentlich die Auflösung der Grenzen, eine Illegitimität der dadurch entstandenen Staaten und so weiter. Und hier ein gewisser Abu Safir aus Chile sagt es dann auch wörtlich, also wir befinden uns jetzt hier, das ist eine Phase, in der der Islamische Staat militärisch oben hinausschwingt, 2014 wird ja auch Mosul erobert, und es gibt einen Zeitraum, in dem der Islamische Staat sowohl in Syrien als auch im Irak eine durchgehende territoriale Kontrolle erreichte und deswegen argumentieren konnte, für uns gilt die syrisch-irakische Grenze, die eine illegitime Grenze ist, eine Sykes-Picot-Grenze ist, die gilt nicht mehr. Und dann sagt er, wir befinden uns hier auf der syrischen Seite. Wie Sie sehen können, ist das die sogenannte Sykes-Picot-Grenze. Gott sei Dank, wir erkennen sie nicht an und wir werden sie niemals anerkennen. Dies ist nicht die erste Grenze, die wir zerstören werden, sondern alle Grenzen im Nahen Osten. Also natürlich eine vollmundige Ankündigung, die so nicht umgesetzt werden konnte. Aber der islamische, die US-amerikanische Intervention im Irak, der Aufstieg des Islamischen Staates und natürlich auch die ersten Versprechungen des arabischen Frühlings zu Beginn der 2010er Jahren führen zu einer Konfliktsituation, vor allem in Syrien, die scheinbar unlösbar ist. Also vor allem in den 2010er Jahren taucht sehr rasch eine Argumentation auf, wir haben hier in Syrien einen unlösbaren Konflikt, der uns in vielerlei Hinsicht an den 30-jährigen Krieg erinnert. Ja? Also bedenken Sie, wir reden hier über Regionen, die sehr nah an Israel, an Palästina sind, und der Augenmerk ist nicht mehr auf Israel-Palästina in den 2010er Jahren. Man spricht über einen 30-jährigen Krieg nicht in Palästina, wo er schon viel länger dauert, sondern in Syrien. Ja? Also der 30-jährige Krieg, es gibt ja Parallelen zwischen diesen beiden Kriegen, also hier nochmal zwei Bücher von Herfried Münkler, ein Buch über den 30-jährigen Krieg, also so wie wir ihn erlebten in Europa. Und ganz am Ende spricht Münkler über Parallelen zwischen dem 30-jährigen Krieg, der vor allem auf deutschem Territorium stattfand, und dem 30-jährigen Krieg in Syrien und sagt, es gibt eben Parallelen, der Krieg, der sich aus sich selbst nährt, externe sozusagen Mächte, die sozusagen ihre Konflikte in diesem Territorium austragen. Es gibt einen konfessionellen Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten und dann auch die sogenannten Alawiten, die Regierungselite unter der Assad-Familie in Syrien darstellen. Und eben auch die Idee, dass man eine neue westfälische Ordnung im Nahen Osten herbeiführen müsste. Und diese westfälische Ordnung würde zum Beispiel die Kurdenfrage lösen. Sie würde natürlich auch den Israel-Palästina-Konflikt lösen. Aber der Israel-Palästina-Konflikt ist hier am Rande. Ja, es ist dann sozusagen ein Konfliktpunkt unter vielen anderen. Und das führte dazu, dass in den 2010er Jahren viele Beobachter der Region anfingen, darüber nachzudenken, ist das eigentlich noch dieselbe Region wie in den früheren Jahrzehnten? Hat sich nicht etwas fundamental geändert? Was hat sich fundamental geändert? Das Essay ist eigentlich dann ein kurzes Essay über diese Probleme, die sich stellen, des Verständnisses, und dann natürlich ist der Rest eigentlich der Darstellung eher eine sehr allgemeine Rekapitulation der Geschichte des Nahen Ostens. Volker Perthes ist Ihnen vielleicht bekannt, er war langjähriger Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Nun, was wir sehen, ist in der Tat, dass in diesem Zeitraum, in den 2010er Jahren, auch eine neue Auffassung des israel-palästinensischen Konfliktes sich zu entwickeln beginnt, die ich hier aus meiner eigenen Arbeit, der ich begegnet bin, dieser Artikel argumentiert, basierend auf den sogenannten Abraham-Abkommen, also Israel hat ja schon sehr früh mit Ägypten und Jordanien Friedensverträge geschlossen in den 1990er Jahren und dann, oder mit Ägypten noch früher, aber dann kommt es eben zu einer Phase der Entspannung mit einzelnen Golfstaaten, also den Vereinigten Arabischen Emiraten etwa und so weiter. Und hier argumentieren zwei Autoren, dass es eigentlich nur noch zwei Arten von Staaten gibt, von arabischen Staaten gibt. Die eine Seite der arabischen Staaten, die bereit sind, mit Israel ungeachtet der ungelösten Zustandes des Palästina-Frage Abkommen mit Israel zu schließen. Das sind gewissermaßen die normalen Staaten. Und auf der anderen Seite gibt es nur noch Failed States, also alle arabischen Staaten, die nicht mit Israel ein Übereinkommen schließen, sind gescheiterte Staaten. Das ist natürlich absurd, wenn wir etwa an einen Staat denken wie Saudi-Arabien oder auch Katar und so weiter. Nun, das ist ungefähr die Situation vor dem 7. Oktober 2023. Und im 7. Oktober 2023 passiert etwas, was man einen schwarzen Schwan nennen könnte. Hier ein Zitat eigentlich zu einer anderen Situation, nämlich zu der Situation am Beginn des arabischen Frühlings. Der arabische Frühling ist ja anfangs sehr erfolgreich, also langjährige Machthaber werden gestürzt, Mubarak in Ägypten, Ben Ali in Tunesien, Gaddafi in Libyen, Saleh in Jemen und so weiter. Und das ist eine große Überraschung, natürlich eigentlich auch ein Versprechen, das sehr schnell in sich zusammenfällt. Denken wir in Ägypten, 2013 putscht das Militär die Regierung der Muslimbrüder hinweg. Es kommt zu einem verheerenden Krieg in Syrien, in Libyen, in Jemen. Also dieser arabische Frühling aus seiner Euphorie kippt um eigentlich in ein Desaster, kann man sagen. Was aber hier die Autoren sagen wollen, betrifft die frühe Zeit, nämlich dass eben arabische Regime fähig waren, über die Jahrzehnte hinweg eine hohe, könnte man sagen, hohe Stabilität zu erzielen. Denken wir etwa an Mubarak, der nach der Ermordung von Sadat 1981 die Zügel in die Hand bekommt, also 30 Jahre lang die Geschicke von Ägypten bestimmt. Gaddafi ist seit den 1960er Jahren der unbestrittene Herrscher in Libyen. Das sind eben enorm stabile Regime, die in vielerlei Hinsicht versagen, wenn es um den Wohlstand der eigenen Bevölkerung geht, aber sie brillieren in gewisser Weise, wenn es um ihre Herrschaftssicherung geht. Die Politikwissenschaft, die sich mit dem Nahen Osten beschäftigt hat, redete seit den 1980er Jahren immer darüber, dass diese Regime eigentlich keine Stabilität haben würden. Schauen wir auf das saudi-arabische Königshaus. Das ist senil, ja. Das steht auf tönernen Füßen, das wird zusammenbrechen. Aber es bricht nicht zusammen. Es bricht nicht in den 1980er Jahren zusammen, es bricht nicht in den 1990er Jahren zusammen, es bricht nicht in den 2000er Jahren zusammen. Und dann beginnen Politikwissenschaftler und Politikwissenschaftler sich zu überlegen, woran liegt denn das? Und sie beginnen eigentlich Begründungen zu entwickeln, warum diese Regime so außerordentlich erfolgreich sind in ihrer Herrschaftssicherung. Und dann kommt auf einmal doch die Arabellion und fegt sie scheinbar mit leichter Hand hinweg. Nachträglich gesehen ist das eben nicht so der Fall gewesen. Und hier ein Zitat, das eben damals von zwei Ökonomen, ein Artikel in Foreign Affairs, der geschrieben wurde, über die sozusagen Arabellion, über den arabischen Frühling. Und das übersetze ich jetzt kurz. Also was wir in Tunesien, Ägypten und Libyen, das waren damals die protagonistischen Fälle der frühen Phase des arabischen Frühlings erleben, ist, wenn sozusagen Systeme, die unter extrem hoher Anspannung stehen, explodieren. Diese sozusagen künstlich stabil gehaltenen, aber dennoch unter starker Anspannung Systeme sind sozusagen anfällig für das Phänomen des schwarzen Schwans. Also Schwäne sind ja weiß, aber ganz selten können sie schwarz sein. Das heißt, sie sind extrem, also diese extrem angespannten Systeme sind sehr verwundbar und verletzlich gegenüber Phänomenen, gegenüber Ereignissen, die eine hohe Amplitude bekommen können, large scale, also eben nicht nur einzelne Vorkommnisse, sondern die Welt scheinbar aus den Angeln heben und die weit jenseits der statistischen Normen liegen und eigentlich weitgehend unvorhersagbar waren für eine definierte Anzahl von Beobachtern. Das gilt für den arabischen Frühling, aber es gilt natürlich auch für 10-7, wenn man so sagen wollte. Also 10-7 war zumindest für den israelischen Sicherheitsapparat ein schwarzer Schwan, scheinbar unvorhersehbar, scheinbar nicht kalkulierbar. Das sieht man in vielen Details, dass eben natürlich ein großer Teil der Truppen damals eher in der Westbank stationiert war und die Sicherung des Gazastreifens auf ein Minimum zurückgeführt war. Über den Gazakrieg will ich hier gar nicht sprechen, wir alle lesen die Tageszeitung. Ich möchte zurückkommen, bevor ich zum Ende meines Vortrages komme, zu einer, man könnte sagen, aktualisierten Definition des Nahostkonfliktes sprechen. Und das würde ich so nennen wollen, der israelisch-palästinensische, Entschuldigung, das N gehört hier nicht hin, Konflikt steht derzeit wieder im Zentrum des Konfliktgefüges. Also was wir in den 70er, 80er, 90er Jahren erlebten, die Zentralität des israelisch-palästinensischen Konfliktes und ab 2001 scheinbar nicht mehr der Fall war, klar ist, der israelisch-palästinensische Konflikt existiert, er ist nach wie vor bedeutend, aber er hat sich irgendwie sozusagen verkapselt, eingekapselt, er ist irgendwie beherrschbar geworden, was zur Seite getreten. All das gilt natürlich jetzt nicht mehr. Er steht wieder im Zentrum des Konfliktgefüges im Nahen Osten und das ist eben jetzt meiner Ansicht nach neu und ganz anders als vielleicht noch in der klassischen Konstellation des Nahostkonfliktes ein wichtiger Aushandlungsgegenstand geworden, für die grundsätzliche Frage nach der Legitimität westlichen Handelns in einer globalen Konkurrenzsituation. Und das möchte ich anhand einiger weniger Beispiele noch einmal erläutern. Die USA lösen ja Großbritannien und Frankreich als, kann man sagen, die bestimmenden westlichen Mächte in den 1950er Jahren ab. Beispiel ist eben die Suezkrise von 1956. Es tritt natürlich als Konkurrent die UdSSR auf bis 1990. Ab 1990 sind die USA, man könnte sagen, der unbestrittene Hegemon in der Region. Unter der fatalen Entwicklungen der Besatzung des Iraks, die natürlich kombiniert war mit dem Afghanistan-Krieg, 2001 besetzten ja die US-Amerikaner, oder sie besetzen nicht, sie intervenieren in Afghanistan, auch zuerst enorm erfolgreich, dann aber mit eben einer langjährigen Kriegsgeschichte verbunden, die ja dann zu dem recht schmählichen Rückzug vor 2 Jahren, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, führte. Also dieser Teilrückzug der USA aus den 2010er Jahren ist eine Folge des falschen Engagements im Irak seit 2003, also eine Schwächung der US-amerikanischen Position. Ohne den Irakkrieg wären die USA vermutlich, hätten die USA zum Beispiel im Syrienkrieg interveniert, in Mitte der 2010er Jahre. Das heißt, die USA ist nicht mehr der einzige Hegemon in der Region. Es gibt viele Teilhegemone. Iran etwa, die Türkei beansprucht eine solche Rolle, Saudi-Arabien, aber selbst kleinere Staaten wie Katar etwa. Dann sehen wir die Nationalreligiosisierung der israelischen Gesellschaft seit den 1970er Jahren und der fait accompli, der Inbesitznahme der Westbank. 1967, als Israel die Westbank besetzt, ist ihr selbst nicht klar, was mit ihr passieren wird. Nämlich, dass eben eine Tendenz einsetzt, die bis heute anhält, die Westbank gewissermaßen so stark mit israelischer Bevölkerung zu besiedeln, dass es keinen Weg mehr zurück gibt. Das ist ganz klar das Ziel der nationalreligiösen bis rechtsextremen Fraktion in der israelischen Gesellschaft und Politik. Und dieses Ziel hat sie in einem hohen Maße erreicht. Also wie würde man sozusagen die Westbank gewissermaßen in ihrem Grundbestand an einen noch zu gründenden palästinensischen Staat zurückgeben können? Das können sie heute eigentlich nur unter den Bedingungen eines Bürgerkrieges in Israel selbst erreichen. Und das ist eben keine zufällige Entwicklung, sondern das ist eine gesteuerte Entwicklung, die von einzelnen Sektoren der israelischen Politik gezielt in Angriff genommen wurde, spätestens seit den 1970er Jahren, und das die Lage natürlich deutlich komplizierter gemacht hat. Iran, das wissen wir, hat heute eine Allianz aufgebaut, in Libanon mit der Hezbollah, in Syrien mit den Alawiten und anderen Fraktionen, im Irak natürlich mit der starken schiitischen Bevölkerung. Und das Interessante ist zu sehen, dass Iran dann immer dann gelingt, wenn es einen Krieg gibt. Also der Aufstieg der Hezbollah verdankt sich dem Bürgerkrieg und auch der israelischen Besatzung des Südlibanons in den 1980er Jahren. Der Aufstieg der Schia im Irak verdankt sich natürlich der US-amerikanischen Besatzung und sozusagen der Umdrehung der Machtverhältnisse. Man kann nicht bestreiten, dass heute der Irak eine demokratischere Gesellschaft ist als unter der Herrschaft von Saddam Hussein. Das ist unbestritten. Aber natürlich war dieser Angriff auf den Irak völkerrechtlich nicht legitimiert. Es gab dafür keine Handhabe. Und er hat natürlich auch in zweiter Linie zu fatalen anderen Folgen geführt. Und Ähnliches sehen wir natürlich auch in Syrien, dass natürlich diese Möglichkeit des Irans Zugriff auf eine schiitische Bevölkerung in Form der Aleviten und auch der Schiiten ansonsten, gibt eine kleine schiitische Bevölkerung auch in Syrien direkt, das gelingt ja natürlich auch wieder durch die Kriegssituation ab den 2010er Jahren. Und wir sehen ja, wie stark sozusagen der iranische Faktor heute in den Kalkulationen der israelischen Politik oder auch des Westens mit eingebunden werden muss. Wir sehen eine Verstärkung der Konfrontationslinien zwischen einem globalen Norden und einem Süden. Denken Sie etwa an die Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Völkergericht. Dann natürlich die Neuinterpretation dieses Konfliktes in postkolonialen Deutungsuniversen. Israel wird als eine Weißle-Siedler-Entität gesehen. Also Israel ist sozusagen, wird hier in diesen Debatten und in diesen Wahrnehmungen als eine Form sozusagen des Siedlerkolonialismus verstanden, als eine Extension des europäischen Kolonialismus. Und wenn ich hier sage Deutungsuniversen, dann ist es nicht sehr weit entfernt von Universitäten. Natürlich an den Universitäten im Westen spielt es eine große Rolle. Und es sind natürlich auch die Präsenz von muslimischen Bevölkerungsgruppen in Europa und die Verschränkung mit ihrem Selbstbild als entrechtete Gruppe. Zum Teil natürlich hier in Europa, aber das wird verschränkt eben sozusagen mit dem Schicksal, mit dem Leid der Palästinenser insgesamt, aber natürlich vor allem in den letzten Monaten in diesem schrecklichen Krieg in Gaza. Damit wäre ich zu meinem Ende gekommen. Ich hoffe, dass der Bogen, den ich geschlagen habe, für Sie ein gewisses Bild ergeben hat. Aber ich denke, wir können auch offene Fragen noch in der Diskussion klären. Vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse.